liebe Football-Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Saison der Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild-Podcast mit mir, Markus Kuhn, und wie könnte es auch anders sein, The Homie, Sebastian Vollmer. Wie geht's dir, mein Lieber?
Gut, danke dir. Verrückte Zeiten hier im Corona-Zeitalter. Wie geht's dir? Du bist ja eben im Epicenter von, ja, also New York, ja, wo von allem, wo irgendwie, wo es abgeht. Bist du denn noch sicher, Jung?
Ja, wirklich eine verrückte Zeit. Auch ein Grund, warum viele unserer fleißigen Zuhörer uns wahrscheinlich jetzt eine Zeit lang vermisst haben. Bei uns gab es beiden einige Neuigkeiten hier in der Football-Off-Season und Corona-Hoch-Season, unglücklicherweise. New York ist eine Zeit lang stillgestanden. Das hat ja alles ein bisschen länger gedauert hier in Amerika, bis es mal angelaufen ist. Aber gerade New York, natürlich, wir wohnen ja hier alle eher aufeinander als nebeneinander. Und deswegen, ja, auch was die Ansteckung betrifft, war das hier eine wilde Zeit. Ich persönlich habe davon jetzt weniger mitbekommen, aufgrund, man hält sich halt nicht in Krankenhäusern auf. Aber was man so gehört hat, was für Zahlen man gesehen hat, war schon eine schlimme Zeit. Und auch gerade ja in Europa, auf der ganzen Welt, ist es einfach komplett verrückt. Und ja, Sebastian, also uns geht's gut in unserem Haushalt und ich hoffe da draußen allen Zuhörern auch. Wie geht's dir? Bei dir ist ja einiges passiert. Du bist nicht in Florida, sondern du bist in der Nähe von Boston bei den Patriots wieder.
Richtig. Ich bin, ich sag mal, 300 Meter von dem Haus, wo ich bei den Patriots gewohnt habe, zu einem anderen Haus, weil wir hier hingezogen sind, vor Corona-Zeiten noch, um hier die Krankenhäuser zu nutzen, um mein drittes Kind auf die Welt zu bringen.
Also dann erstes Mal herzlichen Glückwunsch.
Och, danke dir.
An die Familie Vollmer zu Kind Nummer 3.
Danke.
Ist das alles, darf man sagen, Bub, Mädchen?
Und, oder ja, jetzt ist ein Sohn. Ich habe meine älteste Tochter. Es wird bald 4. Mein Sohn ist 2 und der andere ist jetzt 4 Wochen alt. Von daher alles gut gelaufen. War halt ein bisschen komisch. Ich hatte das Glück gehabt. Also ehrlich gesagt, in Rhode Island waren wir im Krankenhaus. Da war die Regel noch so, dass man ja quasi einen Elternteil mit oder beide Eltern durften quasi ins Krankenhaus einmal, sobald der Mann in dem Fall natürlich das Krankenhaus oder das Krankenbett, dieses Zimmer quasi verlassen hat, musste oder durfte man nicht mehr rein, musste man das Krankenhaus dann auch komplett verlassen. War in unserem Fall ehrlich gesagt alles gut. Ich war bei der Geburt dabei und dann noch ein paar Stunden musste dann allerdings.
Ich habe gedacht, es dürfte nur ein Elternteil bei der Geburt dabei sein. Und dann wusste ich nicht, wie ihr euch entscheidet, ob das jetzt du machst oder dann doch deine Frau übernimmt.
Ob ich ihn zur Welt bringe. In dem Fall, wir haben uns dazu entschieden, dass sie in den gehen und ich moralisch über FaceTime dabei. Nee. Ich war sogar dabei, hat alles in Massachusetts geklappt. Ich glaube, in New York und in Massachusetts war es, glaube ich, anders zu dem Zeitpunkt. In Rhode Island war halt noch eine, ja, sagen wir, Bezugsperson, der Ehemann durfte da noch dabei sein. Und war alles eigentlich ganz in Ordnung, musste dann eh zurück, um meine anderen 2 Kinder zu betreuen. Muss man irgendwann den Babysitter auch mal ablösen. Von da alles gut, jetzt sind wir hier erstmal gefangen. Mal gucken, wie lange wir noch hier in Massachusetts bleiben. Ich glaube, also Massachusetts und Connecticut, soweit ich weiß, sind noch so die einzigen 2 Staaten, die noch nicht auf sind. Ich glaube, die machen jetzt bald auf, aber im Prinzip ist da noch alles zu. Aber ich meine, in New York, bei euch, ist es eigentlich schon offen bei euch alles?
Also. Bei uns ist eigentlich, also die Supermärkte waren die ganze Zeit offen, ja. So gewisse Corner Stores, wo man ja ein paar kleine Snacks kaufen kann und Zeitungen und wie auch immer, die waren auch die ganze Zeit offen.
Viel wichtiger, sind denn diese Hotdog-Stands etc., waren die da, waren die offen?
Oh, wie man in New York schon sagt, das Street Meat, also das Straßenfleisch,
ja.
Ist wahrscheinlich eh schon immer ein Brandherd für Gefahrenquellen oder wie auch immer. Aber ja, würde ich vorher nicht groß empfehlen, vielleicht als Tourist darf man das mal wagen. Nicht wirklich, wo ich meine Nahrung mir okay, hole. Verstehe. Aber kann ich dir ja noch nicht mal sagen, ob die auf oder zu haben. Aber sonst alles andere ist zu. Bei uns in der Straße haben jetzt die ein oder andere Bar wieder aufgemacht, aber auch nicht mit als Gast darfst du reinkommen, sondern die verkaufen alles durch ein kleines Fenster. Und eigentlich heißt es, man darf es nur mit Lebensmitteln, also nur mit was zu essen verkaufen und dann wieder to go, hau ab. Also, was jetzt aber bei uns in der Straße passiert, dass sich alle ans Fenster stellen und Grüppchen bilden und jeder leert sich richtig fleißig einen rein in der Straße und bei uns sieht's wie aus wie in New Orleans und jeder trinkt auf der Straße und keine Regeln gibt's mehr. Also
so finde ich das gut. Ein Freund von mir hatte mir ein Schild geschickt. Wahrscheinlich war es aus der Schweiz, da wohnt er. Ein Schild von wegen, ja, wir dürfen wieder aufmachen, aber nur ein Drittel der Kapazität reinlassen. Von daher bitten wir nur professionelle Trinker, die für drei trinken können, quasi hier hinzukommen. Alle Anfänger bitte zu Hause bleiben. Von daher, so geht es wahrscheinlich auch hier los. Obwohl, also haben die quasi eine Sonderregelung in New York, da darfst du ja auf den Straßen, also eigentlich in keinem Staat, trinken, sondern nur auf Privatgelände.
Ja, also man darf auch in New York normalerweise nicht trinken. Die haben jetzt vor ein paar Jahren die Regel runtergesetzt, dass es ist ein kleines Vergehen. Du kriegst dann Strafzettel, so nach dem Motto, und alles fein. Aber aufgrund der Corona-Zeit haben, glaube ich, alle Leute bessere Sachen zu tun, als irgendwelche Drinking-Tickets auszuhändigen. Also es ist alles in Ordnung, was das betrifft. Und langsam, aber sicher, kehrt etwas mehr Normalität wieder ein. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass wir hoffentlich bald wieder alle etwas normaler leben können.
Ja, Normalität, wenn du das schon mal ansprichst. Du bist ja auch zurück im Berufsleben, quasi dein 9-to-5. Wie sieht's denn bei dir, was hat sich denn bei dir geändert hier in den letzten Monaten?
Ja, 9-to-5 ist es nicht wirklich, leider Gottes manchmal noch ein bisschen mehr. mein alter Arbeitgeber, wir haben uns auch bei den Preseason-Spielen immer getroffen, waren weiter in Kontakt.
Wer ist es denn?
Ich rede von den Giants. Und ja, sie haben jetzt mich auch letzte Saison mal kontaktiert, was ich auch in der Offseason so treibe, wie auch immer, was ich machen will oder wie auch immer. Und dann, ja, kamen die Giants auf mich zu und haben gesagt, warum kommst du nicht bei uns nach dem Super Bowl vorbei und fängst mal wieder an, war fleißig zu sein, schaffst mal was, Bub. Ich habe gedacht, vielleicht mit Gettleman, der General Manager, sind die Leute ja nicht so zufrieden, ob sie da vielleicht mich haben wollen als nächste Stelle. Die Giants haben aber eher gedacht, nee, du wirst bei uns Praktikant. Dann haben wir uns dann irgendwo in der Mitte getroffen und ja, also ich habe angefangen.
In der Mitte, jetzt bist du nur Eigentümer.
Jetzt bin ich besserer Praktikant, oder besser bezahlter Praktikant. Ja, okay, gut. Also die haben bekommen, was sie wollen, und ich darf mal hinter den Kulissen Luft schnuppern und noch ein bisschen mehr. Also es war wirklich cool, dass das alles geklappt hat, und jetzt war ich ein bisschen knapp 2 Wochen wirklich bei den Giants, und dann auf einmal kam Corona-Krise und dann direkt wieder ins Homeoffice. Also noch war ich nur vor Ort wirklich knapp 2 Wochen. Ja. Ich arbeite in den Football Operations, also wirklich alles, was mit Verträgen zu tun hat, Draft, Free Agency, also wirklich alles, was hinter den Kulissen passiert, auf der footballerischen Seite bin ich involviert und dabei, und das ist wirklich mal cool zu sehen, wie das Ganze so abläuft, wie diese Verantwortlichen auch über Spieler reden. Da habe ich immer gedacht, ich hoffe mal nicht, dass ihr so über mich gesprochen habt.
Auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall cool zu sehen. Ja, mich freut es da dabei zu sein, und es ist halt für mich auch.
Warst du beim Draft dabei? Also als hinter den Kulissen Mensch? Und wenn ja, darf ich mal direkt fragen, ja, wie eine Organisation, ohne jetzt Details oder Geheimnisse zu lüften oder zumindest die lüften darfst.
Kannst du alles haben, auf Deutsch hören die nicht
mehr. Ja, gut, ja, dann erzähl mir noch mal, wie der Tag so quasi ist, so hinter den Kulissen, und hast du auch einen guten Input gehabt? Hast du auch weiß ich nicht, irgendwie ein Draftpick hast du gut influenced, hast du gesagt, den wollen wir. Wie ist dein Job?
Genau. Also mein Job ist eigentlich am Anfang erstmal viel beobachten und mal zu lernen, was überhaupt abgeht, was Sache ist. Die meiste Sache, wo ich direkt involviert wurde, dass es um Verträge geht, verlängert man jetzt den einen oder anderen Spieler, und was bezahlt man ihn? Und da ging es jetzt um einen Defense-Spieler, soweit kann ich sagen, den die Giants überlegt haben zu verlängern. Aber er hat nicht genau auf dem freien Markt, er ist Free Agent, viele Angebote bekommen. Und dann hieß es, Markus, du bist ebenfalls Defense-Spieler, Defense-Line-Spieler gewesen. Schau mal an, warum andere Teams jetzt, sage ich mal, diesem Spieler nicht so viel Geld geben wollen, was er denkt, er es wert sei. Und dann habe ich ihn quasi gescoutet und habe so eine Negativanalyse gemacht und geschaut, okay, er macht da und da nicht richtig, liest es falsch. Und ja, dann war das quasi eine ähnliche Zusammenfassung, was auch die Scouts zum Beispiel gesagt haben und warum wir uns entschieden haben, jetzt diesem Spieler nicht gleich zu verlängern. Beim Draft war das eine andere Sache.
Darf ich da mal ganz kurz, bevor du da was
sagst? Ja, klar, mach, gib her.
Warum wird dann da ein Scout, sagen wir mal, involviert und nicht, sagen wir mal, ein Coach, der ihn seit x Jahren quasi gecoacht hat und quasi dir sofort runterrattern kann, hey, in meiner Sicht macht er, weiß nicht, er spielt Two-Gap nicht richtig, oder wie auch immer, was auch immer seine Flanken sind, und um hier fair zu sein, alles, mit, sicherlich stimmst du mir dazu, alle Kritik hier ist auf einem sehr, sehr hohen Level. Alle sind professionelle Athleten, alle sind die Besten auf ihrem Fach. Und da wird hier wirklich genitpickt, wie es auch immer auf Deutsch heißt, also wirklich sehr, sehr haargenau geguckt. Aber woran, was ist der Unterschied zwischen einem Scout, der es dann quasi analysiert, und warum ruft man nicht kurz den Coach an und geht da kurz in sein Office und sagt, geh mal schnell, willst du ihn haben oder nicht?
Also gerade, es ist vielleicht auch von Organisation zu Organisation unterschiedlich, was die Giants wirklich machen, sie haben gewisse Aufgabenbereiche und die halten sie auch relativ streng ein. Natürlich wird bei dem einen oder anderen Mal noch ein Externer oder aus dem anderen Bereich jemand hinzugezogen, aber es fängt erstmal so nach dem Motto, die Owners own, Coaches coach, Players play, und es ist ebenfalls, es ist auch mit den Scouts, also man hat ja zwei verschiedene Arten von Scouts, einmal die Pro-Scouts, die wirklich darum sich kümmern, wer ist zurzeit in der Liga oder wer ist schon ein Profi auf dem freien Markt und sich da die Stärken und Schwächen anschaut. Und dann gibt's einmal die College Scouts, die wirklich jedes Jahr sich College Spiele anschauen und die dann auch ihr Hauptbestandteil des Jobs ist es wirklich dann beim Draft verschiedene Spieler vorzugeben. Aber sie stellen erstmal eine Liste auf und dann natürlich machen sie die ganze Vorarbeit und irgendwann geht das Ganze dann, jeder dient eigentlich dem Head Coach, so mehr oder weniger. Und dann haben wir auch einen Altbekannten, auch für mich, natürlich für dich, Joe Judge. Der frühere Special Teams Coach, mit dem ich auch mal ein paar Monate zu tun hatte bei den Patriots und du lange Zeit bei den Patriots, ist ja inzwischen der Head Coach geworden von den Giants.
Kannst du da schon mal einen Insider-Opinion geben? Wie macht er seinen Job? Alles schon, gewinnen wir den Super Bowl mit den Giants oder ist da noch ein bisschen Arbeit zu tun?
Also ich muss sagen, als am Anfang das rausgekommen ist, dass er wirklich der Head Coach wird, war ich gleich freudig erregt, fand ich eine super Einstellung, also ein super Hire, dass er es geschafft hat, Head Coach zu werden. Man greift ja nicht oft auf Special Teams Coaches drauf zurück, dass die wirklich direkt von einem Special Teams Coordinator Job zu einem Head Coach Job hochwachsen. Ja, hat man von den Ravens, Harbaugh, er hat es gemacht, das hat man da gesehen, aber ansonsten passiert es eigentlich in der Liga nicht oft. Ich glaube nur natürlich, dass man mit den Patriots eigentlich, wenn man nach einem neuen Headcoach schaut, schon in den Patriots-Reihen sich umgucken sollte, denn, ich meine, keine Organisation war in den letzten 10, 15 Jahren so erfolgreich wie die Patriots und deswegen macht es keinen Grund, sich da nicht vielleicht mal was abzuschauen oder was zu lernen. Sebastian, du kennst Joe auch sehr gut, wirklich in Ordnung, detailversessen, ein guter Lehrer, wie man so schön sagt. Also er spricht die Spieler gut an, bringt ihnen wirklich bei, was er von ihnen will. Und gerade so als alter Special Teams Coach, der sich ja mit dem ganzen Team auch auseinandersetzen muss. Also dein Offense Coordinator hat eigentlich nur mit dem Offense Spielern zu tun, der Defense Coordinator nur mit den Defense Spielern und ein Special Teams Coach versucht wirklich die besten Spieler aus dem ganzen Kader zu nehmen und die dann für seine Special Teams einzuschätzen und einzustellen. Und das ist, glaube ich, eigentlich auch ein Vorteil von einem Special Teams Coach, dass er dann natürlich von den Patriots kommt. Nochmal ein Vorteil. Ich finde ihn als Person sehr nett. Und wenn man sich mal auf den Giants Instagram-Account anschaut, wie Joe Judge in seiner neuen Bude in New Jersey rumsitzt mit dem NYPD Cappy auf. Also genau so war es auch wirklich in den ganzen Zoom- oder Conference-Calls, die wir mit den Giants hatten, tagtäglich. So sah er auch aus, also nichts war gestellt. Und ja, er gibt seinen Input, nachdem viele der Scouts, wie schon gesagt, die Vorarbeit leisten. Aber natürlich geht dann der Coach darauf ein, was sind seine Vorlieben, wen mag er. Und ja, so läuft es dann quasi ab, die Spieler auszusuchen.
Ja, wenn man jetzt schon über, ich sag mal, Offseason und wie es sich für dich quasi geändert hat. Wie sieht es denn aus, wenn es quasi dann da zu dem Draft quasi kommt? Sitzt du dann da quasi bei euch, kannst du mal erzählen, normalerweise ist halt der War Room und also ja, quasi in einem Zimmer, wo nur ausgewählte Leute sind. War es bei euch auch so oder musstet ihr euch umstellen? Weil ich meine, die ganze Draft war jetzt virtuell. Wie sah das quasi bei euch aus?
Also ich habe seit 2012 noch nie einen Draft so genau verfolgt, also als ich selbst gedraftet wurde, wo du jede Runde vorm Bildschirm hängst und jetzt das Ganze mal auch vorm Bildschirm, aber diesmal war es der War Room Zoom Call der Giants und wirklich alle Scouts, alle Pro-Personnel-Spieler, alle Coaches, Head Coach, General Manager, wir waren knapp 40 Leute in einem Zoom Call. Und man muss wirklich sagen, der Draft an sich, also gerade Runde 1 oder Tag 1 und 2, Tag 1, also die meisten Teams haben nur einen Pick, außer sie haben irgendwie erst Rundenpicks gehoardet. Die Giants hatten auch nur einen Pick und ja, haben sich dann für einen Offense Tackle an vierter Stelle entschieden. Da ist auch die Frage, wer ist da der Beste? Und man sieht ja immer diese sogenannten Mock Drafts und alle geben ihre Meinung ab. Aber es geht natürlich auch darum, was braucht man? Und kein Reporter und kein sogenannter NFL Insider hat natürlich die Resources und das Scouting-Personal und auch die Erfahrung, jeden einzelnen Spieler sich anzugucken über jeden einzelnen Snap über die letzten Jahre auf dem College. Also man muss wirklich sagen, das läuft da sehr professionell ab und die ganze Arbeit ist eigentlich wirklich vor dem Draft getan. Und dann läuft es relativ locker zu. Also gerade in der ersten Runde, wenn du an vierter Stelle pickst, du weißt eigentlich, wer vor dir weggeht. Die drei Leute durften dir nur picken. Und dann war es ganz klar, wir bekommen, wen wir wollen. War unser Lieblingsspieler, unser bester Spieler, den wir auch haben wollten, haben wir bekommen. Und dann am zweiten Tag, wenn es dann um Runde 2 und 3 geht, ist dann schon ein bisschen mehr Action, weil man schaut sich an, okay, macht man vielleicht ein paar Trades, dass man nach oben wandert oder nach unten wandert. Aber dann die richtige Action kommt eigentlich an Tag 3. Das war dann Samstag, wo dann Runde 4, 5, 6, 7 und, was wirklich ganz verrückt ist, am Ende noch die Free Agency drankommt, weil man dann ja versucht, die bestmöglichen Spieler, die noch auf dem Markt geht, die man nicht gedraftet hat, abzugreifen, vor andere Teams zu bekommen, gibt man vielleicht etwas mehr Signing-Bonus, aber alles,
wie schon gesagt. Ja, darauf eingehen, genau wie du gerade gesagt hast, also ich glaube, die deutschen Fans draußen verstehen, wie der Draft quasi funktioniert, aber quasi was schon wahrscheinlich in sechster, dann auf jeden Fall in der siebten Runde quasi passiert, vorausschauend, wenn die Runde kurz zu Ende ist. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, was dann da gemacht wird, wie ihr versucht, Spieler zu sichern etc.?
Also jeder hat sein sogenanntes Draft Board. Also es ist einfach eine riesige Tafel und es ist einmal ein vertikales Board, wo es eigentlich relativ simpel von Runde 1 bis 7 runtergeht und dann einmal das Wichtigere fast noch horizontal, wo man dann geht, okay, der Spieler ist vielleicht schon vorher genommen worden und man rackert dann nach rechts weiter Spieler für Spieler ab. Da kann es zum Beispiel sein, dass man eigentlich in einem Spieler eine Runde 4 Note gegeben hat.
Also Runde.
Genau, also in der Runde 4 sollte er eigentlich gedraftet werden, laut unserer Scouts und unserer Verantwortlichen. Ja. Dann ist er aber vielleicht in der sechsten Runde noch da. Dann fragst du dich entweder, haben vielleicht die anderen Teams eine bessere Hausaufgabe gemacht? Wissen die vielleicht, dass der mal, keine Ahnung, seine Oma nicht vom Einkaufen abgeholt hat und die hat sich beschwert und so einen wollen wir nicht im Team? Oder haben wir einfach ihn höher bewertet als andere? Und dann, wenn der weiter runter wächst, der Spieler gefällt uns trotzdem, wird er dann an jeweiliger Stelle gedraftet. Oder das andere ist einfach, dass man ganz weiter sein Board runterhandelt und dann ist Runde 7, man hat seine Spieler gedraftet. Aber was du angesprochen hast, das Wichtige, die gewisse Spieler, die noch draußen auf dem freien Markt verfügbar sind, um die kümmert man sich schon langsam um Runde 6 und 7. Bei dir war das wahrscheinlich nicht der Fall, nachdem du schon in der Runde 2 abgegriffen wurdest, aber ich erinnere mich noch an meine Zeit. In Runde 6 und 7, wenn man als Spätrunden-Pick auf den Anruf noch von Teams wartet, rufen dann bei mir schon andere Teams an, wirklich das Telefon klingelt, wo man eigentlich erwartet, hey, wir draften dich, sagen dann, ich erinnere mich noch an die San Francisco 49ers, hi Markus, wir haben zwar zwei Draft-Picks oder wie auch immer in der siebten Runde noch, werden dich aber nicht draften, hätten dich aber gerne als Free Agent. Und dann denkst du noch so, hey, ich warte noch auf den Draft-Anruf, geh mal bitte hier von der Strippe. Aber war wohl nix und dann aufgelegt, macht das Telefon frei. Und genau so ist es auch. Aber was die Giants, und was ich auch
wollen die dann von dir schon in dem Fall sagen, wenn du nicht gedraftet wirst,
sag einfach mir nur, hab uns im Kopf oder wie ist die Möglichkeit, dass die wirklich das erste Team sind, das Interesse zeigt. Wahrscheinlich sagen sie, okay, wir sind die Ersten, die ihn anrufen. Vielleicht findet er uns deswegen auch oder will er auch als erstes zu uns. Bei mir hat es eigentlich komplett den gegenteiligen Faktor gehabt. Ich finde es ein bisschen fast respektlos, jemanden anzurufen, der auf einen ganz wichtigen Anruf seines Lebens wartet und dann die Telefonlinie zu blockieren. Dann fand ich wirklich die Aktion der Giants, das auch so mitbekommen zu haben, dass sie gesagt haben, ruf die Spieler auf keinen Fall an, sie warten auf den Anruf, aber schreib doch vielleicht mal dem Agenten eine Nachricht oder ruf den Agenten wenigstens an, dass man da so einen Mittelmann hat, der da auch für eingestellt wird und bezahlt wird. Und so haben es die Giants gemacht. Hey, der Spieler wird vielleicht nicht gedraftet, meld dich beim Agenten, wir haben großes Interesse und die Giants haben auch noch viel Cap Room übrig gehabt. Also wir hatten noch ein bisschen Kohle rumliegen. Und dann konnte man dem einen oder anderen Free Agent auch sagen, vielleicht geben die Bears dir 5.000 als Signing Bonus. Wir geben dir 20, weil wir dich unbedingt wollen. Und dann kann man zumindest ihnen etwas mehr Geld geben, um dann auch die Free Agents zu bekommen, die man im Endeffekt haben
Gibt will. Es denn ein Maximum, das du einem undrafted Free Agent geben kannst?
Keiner übersteigt quasi den Wert als Signing Bonus des Mr. Irrelevant, also des letzten Draft-Picks des Drafts. Aber ich habe schon gesehen, gerade was, wenn du Quarterbacks, die werden immer besser bezahlt als alle anderen, auch im Draft. Und wenn man mal durch die ganzen Verträge geht, es gibt also eine Datenbank, die nennt sich Football Information System, FIS. Da sind alle Verträge von allen Spielern, die jemals in der NFL waren, drin. Und dann schaut man sich mal an. Auch die Free Agency war ja auch relativ busy. Der Salary Cap ist nochmal hochgegangen. Also den Football-Spielern geht's heutzutage immer noch gut. Sebastian, fast nicht gewundert.
Da hatte ich keine Sorge, aber gut, danke.
Und ja, da sieht man genau, was die bekommen. Und ja, manchmal sind Quarterbacks als Free Agents auch etwas höher bewertet und kriegen auch etwas mehr Geld. Aber ja, man gibt jetzt keinem mehr wie jetzt in einem
Draft. Macht ja Sinn. Aber jetzt, um ein bisschen weiter quasi zu gehen, so nach dem Draft. Was passiert, wenn es mal Beispiel Giants nimmst, das ja auch, glaube ich, repräsentativ ist für alle anderen Teams. Komische Offseason, die NFL hat ja das Glück, sagen wir mal, die letzte professionelle Liga zu sein, die halt anfängt mit ihrer Saison. Alle anderen mussten entweder aufhören oder es verschieben. Aber wie bereiten sich jetzt die Teams oder in deinem Fall jetzt die Giants quasi auf die hoffentlich passierende Saison quasi vor, wenn sie nicht keine OTAs, keine Minicamps, keine etc. Kleine Trainingslager quasi haben können, wenn sie zusammen nicht trainieren können. A, für die Veteranen, aber B, was du gerade angesprochen hast, alle diese Leute, die gedraftet oder gesigned wurden, die müssen dieses System ja quasi auch lernen.
Ja, und wir haben auch einen neuen Headcoach bekommen und dann ist die Regel in der NFL, jedes Team mit einem neuen Headcoach darf die Offseason auch früher anfangen als andere Teams. Das war auch aufgrund der Corona-Zeit noch etwas wilder und dann hatte man dieses Jahr die Entscheidung, was macht man? Also macht man sogar die alle Workouts, also alle Off-Season-Workouts, die ja eigentlich auf freiwilliger Basis basieren, macht man die auch in Videokonferenz zusammen oder macht man einfach nur die Meetings zusammen? Und die Rookies haben ja nochmal ihre eigenen wöchentlichen Meetings und dann mal die Frage, wie geht man mit dem Ganzen um? Ich habe nach Deutschland, also auch war zum Beispiel auch ein Aufgabenbereich von mir, ich habe nach Deutschland ein paar Kontakt mit ein paar Bundesliga-Teams, Hoffenheim, VfB Stuttgart, Bayern München sind da dabei und dann fragt man zum Beispiel, hey, ihr seid die ganze Welle ist bei euch schon etwas vorher angefangen, ihr macht schon langsam den Spielbetrieb, fangt ihr wieder an, wie läuft es zum Beispiel in Hoffenheim oder bei Stuttgart ab, wie geht ihr damit um, wie ladet ihr eure Spiele ein, was macht ihr, um auch, weil du weißt ja was, dann auch diese Offseason, man sieht sich jeden Tag normalerweise, man ist in den Meetingräumen zusammen und auch da fängt man langsam an, das Team überhaupt, dass man zusammenschweißt und sich näher kennenlernt. Es geht ja nicht immer darum, dass man in den Meetingräumen zusammensitzt oder zusammen trainiert, sondern es geht auch ein bisschen darum, dass man als Team sich näher kennenlernt und viel wird auch, wenn man einfach auf seinem Hocker sitzt in der Umkleide, da wird Quatsch gemacht. Und da war eine Idee, die wir auch von Bundesliga-Teams bekommen haben, dass man, sage ich mal, verschiedene virtuelle Meetings macht und mal die Jungs zu einem Madden-Turnier quasi zusammenbringt, dass die auch gegenseitig ein bisschen Trash-Talk machen können, dass die sich auch jetzt nicht immer nur in einem Verhältnis kennenlernen, sondern auch mal in einem freizeitlichen, etwas lockeren Verhältnis. Und ja, das sind Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben uns dazu entschieden, nicht jedes Workout mitzufilmen, weil wir gesagt haben, wer in der NFL ist, die Spieler sind Profis, die halten sich in Shape. Und das Einzige, was wir zusammen gemacht haben, waren wirklich diese Meetings, dass man den Spielern das Playbook beibringt. Und ja, das sind Dinge. Das Einzige, was da auch wieder schwierig war, manche der neuen Spieler, die wir unter Vertrag genommen haben, haben noch nicht ihren medizinischen Check bekommen und deswegen noch nicht ihren Vertrag unterschrieben. Da geht es auch ein paar Rookies so. Und wenn du noch keinen Vertrag unterschrieben hast, darfst du auch bei den Meetings noch nicht dabei sein. Also das hinkt alles noch etwas hinterher. Aber es ist eine andere oder verrückte Zeit. Und ja, man muss sich halt da so viel wie möglich Sachen einfallen lassen, damit der Football und der Spielbetrieb weitergeht und die, ja, die Spieler ihr Playbook lernen.
Auf jeden Fall, wenn die Frage für mich ist halt, du kennst halt selbst von deiner sag mal, Rookie-Saison, dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Zusammenhängen etc. Können, glaubst du, dass das Gute ist, dass alle Teams dasselbe Problem haben? Es ist ja nicht so, dass ein paar Teams sich treffen dürfen, die anderen nicht. Aber jetzt, du hast angesprochen, ein neuer Head Coach, ein neues System, das heißt, nicht nur müssen die Rookies darauf eingestellt werden, sondern auch die Veteranen, Quarterbacks etc. Ich meine, das dauert alles Zeit. Inwiefern, ich weiß noch, bei mir zumindest, als wir in diesen Meetingräumen waren, vor allen Dingen als Rookie, wie intensiv das war, also der Schweiß an den Händen, die du bist ja den ganzen Tag irgendwie da. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen, ich sag mal, schwierig, aber auch weniger intensiv vor, wenn du halt irgendwie von deinem Laptop sitzt und erklärt dir halt irgendjemand über Blocking-System oder Two-Gapping, über Routen. Du hast halt irgendwie diese Anspannung nicht. Du bist halt irgendwie, keine Ahnung, einer von 200, der da irgendwie am Computer sitzt. Die Chance, dass du quasi draufgenommen wird, du siehst halt irgendwie nicht, der Head Coach sieht halt irgendwie nicht, wie, ob du dir Notizen schreibst, etc. Das fühlt sich alles so weniger intensiv an.
Deshalb, ja, wir haben aber.
Glaubst du, das ist ein Mankel für die Football-Saison, wenn, hoffentlich wird sie stattfinden, ob dieses System quasi inhaliert, verarbeitet würden, ob sie die Spieler so gut sein werden, wie sie normalerweise sind.
Ja, du hast angesprochen, also zum Glück hat jeder das gleiche Problem, es ist relativ identisch, wie das abläuft, aber die ganzen Coaches, was man auch als Feedback gehört hat, machen wirklich relativ positive Erfahrungen, die Spieler nehmen das an, nehmen es ernst. Klar, man ist in den Offense- und Defense-Meeting, ist man ja klar, knapp 50 Mann, sage ich mal, gerade zur jetzigen Zeit. Aber dann gehen die Spieler auch zu ihren Position-Coaches und dann hast du ja maximal 10, 15 jetzt in den Old- und D-Line-Räumen Spieler drin. Und da hatten die Position-Coaches schon relativ einen guten Einfluss oder gute Kontrolle über die Spieler, dass da auch jeder aufpasst. Und das scheint eigentlich gut zu funktionieren. Ich glaube, man wird sehen, wenn wir alle wieder zusammen ins Gebäude, ins Trainingsgelände kommen werden, wie gut sich die Spieler auch körperlich fit gehalten haben, was da die Möglichkeiten waren und ja, ob die in der gleichen Verfassung aus der Offseason zurückkommen, wie sie die letzten Jahre auch gemacht haben. Das größte Problem ist wirklich bei den Rookies, weil sie haben, als Rookie, Sebastian, du weißt es, man hat eine lange Saison von Combine oder von Pro Day, sich dann auf den Draft vorzubereiten, gedraftet zu werden und dann jetzt das neue Spielsystem lernen, das neue Playbook zu lernen. Und das ist nicht ganz einfach, aber da geht es allen Rookies nicht anders und so ist es auch.
Ja, bei uns, ich war bei dem Lockout dabei 2011. Ich sage jetzt mal ähnlich, nicht, also zumindest durfte keiner ins Gebäude. Da waren halt überhaupt keine Medien, also nicht mit Zoom irgendwas, sondern da war halt keine Minicamps, kein Nix. Und alle mussten sich so drauf vorbereiten. Ich würde sagen, je älter das danach, das war auch das Jahr, wo wir in den Super Bowl kamen, gegen die Giants verloren, aber, also bei den Patriots, ich glaube, dass ein älteres Team mit vielen Veteranen, das ein Spielsystem schon verinnerlicht hat und quasi weiß, was man in diesen, in der Offseason quasi machen muss, das ist auf jeden Fall also am Ende quasi einfacher. Je weniger quasi lernen musst, je weniger brauchst du die Offseason. Ich meine, 10 Jahre Veteran braucht keine Offseason mehr. Der hält sich fit. Wahrscheinlich ist es für ihn eh besser, wenn er weniger Football spielt in der Offseason, damit seine Knochen und Gelenke nicht ganz ausgeheizt werden, damit er quasi für die Saison fit ist. Nur für Rookies ist, glaube ich, eher anstrengend. Aber es ist ja, das ist alles quasi eine Sache. Aber ich meine, die in der Offseason ist ja noch viel mehr passiert. Wir quatschen ja schon einer.
Ja, und das andere, du redest gerade von Playbook. Da fängst du gerade an. Du weißt, dass das Playbook in der NFL ist um einiges dicker und größer als das im College. Und da wäre vielleicht der Partner unserer heutigen Episode, Blinkist.de, kein schlechter Partner, um das Playbook zu lernen. Noch geht es leider nicht, denn Blinkist fasst die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone zusammen und innerhalb von 15 Minuten kann man sich das alles anhören oder durchlesen. Ich glaube, bei den Playbooks ist das Ganze noch leider nicht der Fall, aber für ja unsere Zuhörer da draußen, wenn ihr was habt, neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder auch viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien, sei es Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder Sebastian, dein sogenannter Self-Help, persönliche Entwicklung.
Meine.
Du musst ja an die arbeiten noch weiter. Ja,
stimmt.
Ist für alles was dabei. Tipps und Tricks, auch Lifehack. Also innerhalb von 15 Minuten kann man sich die wichtigen Sachen da lernen. Wer nicht wirklich Zeit hat, das Ganze, diese riesen vielen Seiten durchzuwälzen. Und das Gute ist, auch für unsere Bilinguisten da draußen, das Ganze gibt's auf Deutsch und Englisch, also Vollmer Kuhn, erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo. Und wenn ihr vielleicht mit unserem Podcast fertig seid, der geht ja immer normalerweise eine halb, dreiviertel Stunde, dann könnt ihr noch eine Runde weiter spazieren gehen und Sport machen und könnt euch dann eure Lieblingskategorien anschauen.
Du hast gerade erwähnt, im Moment gibt es halt diese Aktion exklusiv für unsere Hörer, unsere Vollmer Kuhn Zuhörer auf blinkist.de/Vollmer Kuhn. Kriegt ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Aber keine Sorge, für 7 Tage könnt ihr es kostenlos testen. Also Blinkist, blinkist.de/Vollmer Kuhn, 25% für unsere Zuhörer. Markus, meinst du, Tom Brady könnte es auch benutzen in Tampa Bay? Neues Playbuch, neues System, neues alles. Meinst du, er kriegt das alles verinnerlicht hier in der neuen Offseason?
Ja, du hast es angesprochen, Sebastian. Wer hätte das gedacht, dass Tom Brady mal die New England Patriots verlässt? Und jetzt ist Tom, wie hat er sich die zwei Namen Tompa gesichert? Tom Brady oder was war Tom? Tom, wie auch immer.
Tom irgendwas.
Ja, ein alter Veteran, der hat wahrscheinlich auch viel Input über das neue Playbook, das er selbst mit Design, mit Bruce Arians, der bekannterweise viele andere Quarterback-Stars auch
Peyton Manning gecoacht hat. Geschrieben, The Quarterback Whisperer. Also wenn er es nicht schafft, obwohl man bei ihm wahrscheinlich verändert sich nicht mehr viel.
Wenn er es nicht schafft, endlich mal das Maximum aus ihm rauszuholen, wer dann? Vielleicht Bill. Aber wie auch immer. Ja, was sagst du bitte zu dieser Aktion? Brady weg und ja, jetzt auf einmal in Florida weniger Steuern zahlen und bei einem Team mit Receiver-Waffen, die ja jetzt schon im Team waren, die sind unglaublich. Und der alte Homie, Gronk,
auch nur dabei. Also alles spricht quasi dafür. Also für ihn, ich glaube, eines der größten, zumindest nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass er bei den Patriots nicht mehr spielen wird. Ich glaube, es ist auch eher beidseitig irgendwann. Ich glaube, hatte sich ja letztes Jahr schon angemahnt mit, er wollte nicht gefranchised werden. Das hat die Klausel aus dem Vertrag rausgenommen. Sie haben während der Saison, also sie bei, damit meine ich die Patriots, haben während der Saison nichts gemacht, sondern haben ihn quasi Free Agency hitten lassen und gesagt, guck mal, welche Geld du kriegst und wir geben dir ein bisschen weniger und wir hoffen, du kommst quasi zurück. Wenn nicht, uns auch egal, wie die Patriots das halt gerne mal machen. Aber jetzt nicht nur mit ihm, sondern bleiben halt ihrem Motto treu. Das gefällt natürlich einem 6-maligen Super Bowl Champion nicht so wirklich, wenn er sagt, ihr behandelt mich wie Sebastian Vollmer. So, Alter, ein bisschen mehr Respekt brauche ich auch.
Sei froh, dass du nicht behandelt wurdest wie Markus Kuhn.
Wesen hast du ein paar Wasser bekommen. Also ich, eine andere Geschichte.
Ja, aber
echt. Zumindest da die eine Sache, die halt für Tampa gesprochen hat, ich glaube, es kam eher so aus dem so Left Field. Ist es näher dran an New York, und das ist wichtig, da sein erster Sohn mit seiner Ex-Freundin halt noch in New York lebt. Wäre jetzt, sagen wir mal, an die Westküste gegangen, ist es während der Saison noch mal schlimmer, oder weiter weg, ihn quasi zu sehen. Deshalb die East Coast noch mal ein guter Grund. Free, no Income Tax, State Income Tax, ist nochmal 5-6, also Massachusetts 5,8 oder 5,9%, sowas in der Richtung. Das heißt, in Florida zahlst du das nicht, das sparst du quasi nochmal Geld, das hat viel damit zu tun.
Und bei 50 Millionen sind 5% auch nicht ganz verkehrt.
Richtig. Und Markus, er hat halt schon immer, seitdem ich bei den Patriots war, immer im Prinzip gefleht, gib mir doch irgendwann mal einen Receiver oder zwei oder drei. Und jedes Mal gesagt, du bist, so sagen sie es nicht, aber im Prinzip so gemeint, du bist so gut, wir geben dir gar nichts und du machst sie gut.
Wir geben dir eine gute Defense.
Genau, oder Special Teams, irgendwen, aber nee, Receiver kriegst du nicht. Tight End ja, aber Receiver normalerweise halt nicht. Stimmt ja natürlich auch nicht, hat einen Randy Moss, hat halt auch Julian Edelman, der schon lange da ist, auch wurde auch da ein Glücksfall, ich meine, das war ein 7. Runden-Pick. Von daher
wenn du natürlich mit einer der besten Wide Receiver Duos angelockt wirst und sagst, hey, du hast noch 2 Jahre, vielleicht noch 1 Jahr, je nachdem, wie lange er halt spielt, aber es ist ein 2-Jahres-Vertrag. Ich glaube, das macht einem das halt schon mal schmackhaft. Und da ist halt dieses ständige Ego-Trip zwischen Bill und Brady, quasi sagen, wer ist für was verantwortlich? Wenn du halt sagen kannst, vielleicht kann ich es hier nochmal beweisen, sogar ohne dich kann ich gewinnen, weil das natürlich das Risiko, glaube ich, eher hier bei Tom liegt. Wobei, man muss halt sagen, bin jetzt kein echter Nachbar mehr von Gronk, aber wirklich so 500 Meter quasi weg. Und bei uns gegenüber ist so ein riesen Feld, wo Gronk quasi gerade trainiert. Vor ein paar Tagen kam er mit mir im Haus vorbei, haben kurz gequatscht. Und er sieht absolut aus, wie er damals aussah. Vielleicht 2-3 Kilo weniger, weil das war's. Also jetzt nicht mehr wie vor einem halben Jahr, wo er irgendwie gefühlt 15 Kilo verloren hatte, sondern sieht halt echt aus wie ein Tight End, wie ein Footballspieler. Und man muss auch sagen, am Ende seiner Karriere bei den Patriots war er eher so, ach ja, nee, keine Ahnung, kein Bock mehr. So dieses Down.
Genau so war mein Anfang meiner Karriere bei den Patriots. So, was ist denn hier los?
Ja, aber wirklich, also
er. Nee, danke, kein Bock mehr.
Ja, genau, aber bei ihm hat es halt irgendwie 8 Jahre gedauert oder 9, keine Ahnung. Und dann halt verletzungsbedingt, aber es ist halt wirklich anstrengend, bei den Patriots zu spielen. Ich meine, ich habe selbst 8 Jahre gemacht, Tom für 20. Also irgendwann reicht's halt auch. Und bei ihm war es dann echt vorbei, aber er hat ja noch gesagt, hey, es ist halt richtig, und ist ein Quote hier, richtig geil. Einfach die Lust und Laune ist wieder da. Bruce Arians hat das vorhin mal angesprochen. Er ist halt ein Coach, der so ein Player-Coach, er ist halt irgendwie lustig, mit dem kann man mal, also es ist jetzt nicht nur sprichwörtlich, sondern mit einem Bierchen trinken, die spielen zusammen Golf. Keine Ahnung, am Freitagnachmittag bist du um 2 Uhr aus dem Gebäude raus, nicht erst um 8, wie bei den Patriots, sondern nach dem Motto, das ist halt eher spielerisch für die Leute zugeschnitten. Und er weiß halt auch, für ihn, seine Mutter lebt 2 Stunden weg von der Facility, von daher ist das schon mal gut. Das ist natürlich nicht der Grund, weshalb er da hingegangen ist, aber sowas hilft. Aber halt, wenn du mit dem, für ihn, den besten Quarterback irgendwie spielen kannst und...
Ja, und auch eine gute Defense, ne? Sehr gute Receiver.
Das alles. Und du kriegst halt nochmal den alten Vertrag, sind nochmal 10 Millionen, die du halt schnell verdienst. Braucht ihr überhaupt nicht. Er hat so viel Marketing-Dingens und der Host von WWE und all sowas. Aber dann halt nochmal ein Jahr, 2 dranhängen und vielleicht, ich meine, es für mich persönlich sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr fragwürdig. Vielleicht können sie die Playoffs schaffen, dass sie jetzt den Super Bowl in Tampa zu Hause quasi gewinnen oder da reinkommen. Ich meine, das wäre, was für eine Geschichte das wäre.
Gab es noch nie, dass ein Team im eigenen Stadion im Super Bowl gestanden ist? Also das wäre wirklich was ganz Besonderes. Ja. Aber auch im Alter, wahrscheinlich ist das Florida-Wetter für die alten Knochen und Gelenke ein bisschen angenehmer als das in Massachusetts oder
auf jeden
in
Foxborough. Fall.
Und das andere, aber Sebastian, du hast gerade gesagt, die beiden Köpfe der Patriots, Bill Belichick und Tom Brady, wer glaubst du, hat denn jetzt 2020 die bessere Saison? Ist es die Patriots oder sind es Tampa Bradys?
Ich würde sagen, sehr ähnlich. Wenn ich jetzt ganz spontan schnell sagen würde, würde ich es... Dreckgefühl würde ich sagen, Tampa Bay, aber am Ende glaube ich dann doch irgendwie die Patriots, weil sie immer noch eine sehr gute Defense haben. Ich glaube, dass Stidham, dass er der Starting Quarterback wird oder bleibt, je nachdem, wie sie ihn jetzt gerade listen, aber ich glaube, dass die Coaching-Staffs etc., die haben gezeigt, dass sie gewinnen, auch ohne Brady gewinnen können. Ich glaube, da ist eine echte Chance.
Ja, einige der Coaches sind ja auch noch weg. Also die Coaches sind weg, Brady, also viele Coaches sind weg, Brady ist weg. Eigentlich ist von den Rang und Namen, ich meine Julian Edelman, er ist noch da, ansonsten...
Die Defense hast du halt noch und dann war es das quasi im Prinzip. Die Offensive Line hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, da ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Running Back, keine Ahnung, also ich glaube, dass die Buffalo Bills in der AFC East echten Schaden machen können, zum ersten Mal seit...
Gewinnen die Buffalo Bills die AFC East?
Ja. Also ich glaube, da ist eine echte Chance zum ersten Mal. Und ich meine, das hört man aus meinem Mund auch nicht wirklich häufig. Aber ich glaube schon, dass da... Sie haben letztes Jahr, ich glaube, auch nicht den Respekt bekommen, den sie hätten kriegen sollen, weil sie waren wirklich gut, aber mal wieder hinter den Patriots gewesen. Hätten sie einen Sieg mehr gehabt, sähe das auch wieder alles anders aus. Ich glaube, die Buffalo Bills darf man nicht unterschätzen. Die haben gute Coaches, gute Spieler. Und ich meine, du hast halt ein Team, Bill Belichick, Tom Brady, da gewinnst halt nicht mal schnell zweimal gegen. Das ist halt einfach so. Aber für mich... ist ein absoluter Shift und ist auch kein Surprise hier, kein Wunder. Die Kansas City Chiefs mit Mahomes, die musst du halt erstmal schlagen. Für mich ganz klar Oberhaupt Nummer 1. Auch vielleicht von langer Zeit, ob sie eine Dominanz wie die Patriots auffahren können, keine Ahnung, ist auch eigentlich egal. Aber da musst du halt für mich halt erstmal an denen vorbei.
Glaubst du, es war wichtig für Tom, auch in die NFC zu gehen und dann vielleicht erst auf die Patriots im Super Bowl zu treffen? Ich meine, er hatte jetzt mit der NFC South keine miserable Division ausgesucht. Also er muss zweimal im Jahr gegen Drew Brees und die Saints spielen. Kein leichtes. Auch Atlanta, jetzt kein schlechtes Team, obwohl sie sich nicht auch gerade letzte Saison mit Ruhm bekleckert haben. Dann die Carolina Panthers mit Matt Rhule, auch einen neuen Head Coach sich geschnappt. Da ist auch, passiert auch einiges. Also, ja, keine einfache Division.
Ja, für mich ist halt, Tom Brady ist auf keinen Mensch, der vor einer Challenge zurücksteigt. Also, wenn so je krasser es machen kannst, je mehr ist er quasi dafür. Ich meine, er hat jetzt, völlig anderes Thema, dieses Charity-Golf-Tournament gemacht. Ich meine, das muss halt auch was machen, als Laien-Sportler quasi. Ich meine, er spielt gerne Golf, hat ein Haus am Golfplatz gehabt, etc.
Also hast du den 140-Meter-Schlag direkt ins...
Ja, hast du die anderen gesehen?
Aber
genau das meinte ich ja quasi. Also ja. Er streckt halt vor dieser, klar, er spielt mit Tiger Woods und
er kommt aufs Scoreboard irgendwie. Also irgendwie kriegt er Aufmerksamkeit. Das ist eine geile Aktion,
genau.
Und keiner redet über die ganzen
genau.
anderen Bälle, die ins Gebüsch geballert wurden.
Genau, deshalb glaube ich halt schon, dass es dieses auf der einen Seite ja, NFC, er wollte, glaube ich, wirklich was anderes haben und verständlich und gar 30 Millionen im Jahr, auch nicht so übel. Von daher. Ich glaube,
sind aber eher 25 garantiert. Ich habe mir den Vertrag
angeschaut. Also gut, sitzt ja da an der Quelle. Ja. Von daher glaube ich schon ich glaube nicht, dass die Competition da irgendwie was ausgemacht hat, sondern eher, glaube ich, für mich persönlich, weiß ich aber jetzt auch nicht so genau, das Gefühl, ich habe endlich Waffen, ich kann was zeigen und vielleicht auch im hohen Alter ist es auch ganz gut, wenn du den Ball vielleicht nicht innerhalb von 3 Zentimetern an den Mann bringen musst, sondern halt auch mal einen Receiver quasi mal laufen lassen kannst und der dich besser aussehen lässt. Wie fast alle nicht super elitären Quarterback der Liga, die haben alle gute Receiver und irgendwie funktioniert es da ja auch. Es war halt für 20 Jahre anders für Tom, dass er der Elite Quarterback sein muss, genau den Ball dahin werfen muss, wo der Receiver sein wird. Und jetzt ist es vielleicht anders. Tom ist nicht mehr auf der Höchstform, wo er 3-4 Jahren war. Das ist auch in Ordnung. Ich meine, der Mann wird 42. Das ist schon in Ordnung. Muss er aber auch nicht sein. Er ist immer noch Top 10. Und du hattest angesprochen, gute Defense, grandiose Tight Ends und Receiver. Da kann man auf jeden Fall was reißen. Und nochmal zu dem Spielbuch zurückzukommen oder Playbook. Das ist halt eher so ein Vertical Passing Offense mit Bruce Arians. Aber da muss man halt auch mal davon ausgehen, dass sie das Spielsystem ein bisschen an Tom anpassen. Würde auch keinen Sinn machen, weil er war noch nie der Vertical Passer. Er ist halt keiner, der haargenau 60 Yards den Ball wirft. Das ist er halt.
Wo er jetzt aber eigentlich als Receiver bei sich im Team hat, die diese Bälle annehmen können, fangen können. Evans ist einer der besten Receiver der Liga, muss man wirklich sagen. Ja. Also da sind die Bucks super aufgestellt. Aber dann noch mal ganz kurz auf dieses Gronk-Thema zurückzukommen. Gronk geht in die Retirement. Man sieht ihn überall nur feiern und Spaß haben und das Leben ist schön. Und eigentlich, du hast mir mal erzählt, eigentlich war das Ziel der beiden, dass sie zusammen in den Ruhestand gehen.
Ja.
Also das war eigentlich das Geplante. Dann hat Gronk schon vorher gesagt, du hast vorhin erzählt, du, ich halte es hier nicht mehr aus, so nach dem Motto, es reicht. Aber eigentlich schon verrückt, dass er aus dem Ruhestand zurückkommt, nur noch mal mit einem anderen. Also ich finde es schon ein Hieb eigentlich gegen die Patriots, aus der Ruhestand zurückzukommen. Brady haut ab, Gronk sagt, oh, da würde ich auch noch mal weitermachen. Eigentlich kein schönes Zeichen so Richtung Patriots-Organisation.
Stimmt, und so ist es auch abgelaufen. Wegen du, wenn du in Rente gehst, sagen wir mal, wenn du retirest, bleibt der Vertrag, wenn er nicht abgelaufen ist, bleibt halt die Rechte bleiben halt noch bei dem Team. Das heißt, unretirest, du kommst wieder zurück in die Liga, geht, was du halt üblich hattest in dem Vertrag, zurück an das Team und du bist quasi deren Eigentum. Gronk oder Rosenhaus, sein Agent, ist quasi zu den Patriots hingegangen, hat gesagt, ja, hey, wollt ihr irgendwas für uns? Für dich werde ich nie wieder spielen, aber du kannst mich traden zu Tampa und kriegst irgendwas dafür. Wenn du es nicht machst, okay, dann bleibe ich.
Das war ein Dritt- oder Viertrunden-Pick haben die bekommen.
Dann bleibe ich im Ruhestand und kriegst halt nichts. Deshalb hat Bill gesagt, ja gut, es ist doof für mich, will dich haben, aber gut, wenn du halt quasi im Ruhestand bleibst, kriege ich nichts, wenigstens kriege ich so halt einen Draft-Pick. Aber ja, das war aber auch kein Geheimnis mehr. Bei den Patriots kann man, glaube ich, kaum verstehen. Das ist so, du bist halt, keine Ahnung, die ganze Zeit miserabel, du bist halt nie gut genug. Du erzählst quasi dem weltbesten Tight End, dass er nicht gut genug ist. Irgendwie, keine Ahnung, lach weniger. Ich weiß noch, wir waren im Training,
Tom hatte einen richtig guten Ball geworfen. Gronk hat den Ball quasi gefangen über, ich glaube, es war McCourty, ich weiß aber gar nicht mehr so genau. Aber so ein richtig gutes Ding. Und Gronk ist so halb ausgerastet, wie man halt kennt. Einfach gefeiert und den Ball gespiked und, keine Ahnung, gelacht und alle High-Fiven und bla, bla, bla. Und Bill ist völlig ausgerastet und quasi gesagt, dieses, you know, what the F, und warum seid ihr alle fröhlich und wir lachen und bla, bla, bla. Wir haben einen Gegner, kommen und direkt quasi immer, ist halt miesepetrig, sagen wir mal. Und auf der einen Seite verständlich, die wollen die Konzentration wahren und weiterbleiben und der nächste Spielzug, das machst du im normalen Spiel auch nicht. Aber es gibt da quasi keine Situation oder sehr, sehr wenige Situationen, wo du halt echt loslassen kannst. Und für einen Menschen wie Gronk, der halt, er selbst gesagt hat, er hatte noch nie einen schlechten Tag, außer am Draft, wo er in der zweiten Runde gedraftet wurde, nicht in der ersten, wo du halt ständig ja runtergemacht wirst, obwohl du ja quasi weißt, mich kann eh keiner guarden, mich kann eh keiner stoppen, ich bin ein Gronk, dass es halt irgendwann nicht mehr geht. Und man muss halt auch sagen, ich meine, er hatte 3 Rückenoperationen gehabt. Ich meine, da sind Tage, wo wir beide im Reha-Zentrum quasi lagen und beide konnten uns, ich sag jetzt mal, nicht vom Tisch, also vom Liegetisch quasi hochholen, weil er uns beiden so schlecht geht, aber er halt noch mal schlimmer, 3-mal an derselben Bandscheibe quasi operiert. Das dauert halt alles. Und jetzt dann hat er Gewicht verloren gehabt, also nachdem er Rente gegangen ist und konnte quasi seine, sag ich mal, Knochen etc. regenerieren lassen und dadurch jetzt nochmal neuen Mut gefunden hat und vielleicht gesagt hat, hey, für ein Jahr mache ich es nochmal, verdiene mal echt richtig Geld und die Chance quasi zu haben, näher bei meiner Mutter zu sein und mit Tom Brady zu spielen. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, vor allen Dingen, wenn er halt irgendwie Spaß dabei hat, ist das schon ein ganz gutes Ding. Und ich glaube, die zwei werden ihr altes System weiterführen. Er ist halt einer der besten Tight Ends, die je in der Seam quasi gespielt hat. Von daher erwarte ich da auch große Dinge.
Ja, also ich bin auch mal gespannt. Du hast schon etwas angekündigt. Vielleicht hat Tampa eine bessere Saison als die Patriots. Wir werden es sehen. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Hoffentlich dürfen wir auch Zuschauer in den Rängen haben. Das ist auch noch eine Sache, die bis dahin noch ein weiter Weg ist. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, die Vollmer Kuhn Show ist zurück nach langer Offseason -Kinder-Corona-Giants-Pause. Es geht aber weiter und ja, liebe Leute da draußen, ihr werdet uns auch in den nächsten kommenden Wochen, wir machen jetzt nicht wie in der regulären Saison, dass wir jede Woche einen raushauen, aber ihr hört uns auf jeden Fall regelmäßig. Und Sebastian, es war schön, dich mal wieder, wir hören und sehen uns ja öfter, aber hier vor Mikro
dich mal wieder zu haben. Vom Publikum gehört zu haben. Wieder war mir ein Fest, Leute da draußen. Ich glaube, wir geben es auch wieder bekannt, so unter Instagram etc., dass der Podcast draußen ist, darunter unter dem Bild. Könnt ihr gerne kommentieren, ob euch es gefallen hat für nächsten Monat, ob ihr welche Themen ihr vielleicht anknöpfen möchtet etc. Also lasst uns, beteiligt euch an dieser Diskussion, lasst es uns wissen. Von meiner Seite, ich würde sagen, wir hören und sehen uns alsbald.
Genau so wird's gemacht. Also, liebe Grüße aus Foxborough und New York und wir hören uns alsbald, wie Herr Vollmer sagt. Ciao!
Tschüss!